12 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus mit Knut Elstermann.
Herzlich willkommen, hallo, schön, dass Sie da sind in dieser wunderbaren Radio 1 Lounge in der Stadthalle in Cottbus. Das ist ja so ein Ort der Ruhe, der Einkehr, der Gespräche auch, die man hier so führen kann im Alltage dieses Festivals. Wir feiern schon seit Dienstag ja eigentlich durch, 25 Jahre. Das ist schon mal eine wunderbare Nachricht, dass das Festival überhaupt so alt geworden ist und dass es nach wie vor sehr jung ist, sehr frisch ist. Einen tollen Wettbewerb in diesem Jahr hat. Wir werden das alles hier bilanzieren, werden auch spekulieren. Heute Abend wird ja die Lubina verliehen und auch die anderen Preise werden dann weitergereicht, hochdotiert. Auch vom RBB ist einer ja gestiftet worden. Also wir sind dem Festival seit vielen Jahren verbunden, werden also darüber reden, haben aber natürlich auch wichtige Dinge zu sagen über ganz aktuelle Filme, die im Kino angelaufen sind am Donnerstag. Wollen Sie anregen, sich diese Filme anzusehen? Zum Beispiel El Club, ein Meisterwerk bei der Berlinale schon ausgezeichnet. Das Gespräch mit dem Regisseur haben wir natürlich in Berlin aufgezeichnet. Der Cedena hatte jetzt keine Zeit, direkt zum Filmstart nach Cottbus zu kommen. Und noch ein paar andere Gespräche, die Sie hier hören werden, sind dann nicht unbedingt live, aber wir sind live vor Ort und das jetzt hier 2 Stunden. Herzlich willkommen nochmal.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Seit Donnerstag ist er wieder im Kino zu sehen, in seinem 24. Abenteuer, der wohl berühmteste Geheimagent der Welt, 007 oder einfach auch James Bond. Spectre heißt der Film, bricht in England gerade einen Kassenrekord nach dem anderen, obwohl ja viele gar nicht so richtig begeistert sind, auch wir nicht. Und damit erstmal hallo, ich grüße Anna Wollner in Potsdam. Hallo Anna.
Hallo Knut.
Anna, du hattest ja das Vergnügen, mit dem Hauptdarsteller zu reden, mit Daniel Craig und mit dem Bösewicht Christoph Waltz. Aber lass uns, bevor wir hören, was die so sagen, erstmal über diesen Film reden, der großartig beginnt. Also der Anfang ist toll, ne?
Der Anfang ist unglaublich toll. Mit einem ja nicht genehmigten Alleingang von Bond in Mexico City. Eine Szene wie aus einem Guss. Ein explodierendes Haus, eine Prügelei in einem Hubschrauber, der über einer Menschenmasse kreist und immer wieder bedrohlich nahe gen Boden geht. Aber sobald eben die Titelsequenz mit dem Bond-Song Writing on the Wall von Sam Smith erklingt, geht's, wie ich finde, stetig bergab. Eine seelen- und herzlose Aneinanderreihung von wahllosen Action-Szenen, eben erst im Hubschrauber, dann mal im Auto durch Rom, das hat fast schon Fast and Furious Charakter, im Schnee mit einer kleinen Cessna, die zum Schlitten wird und dann auch noch im Schnellboot oder sogar zu Fuß. Und dieser Konflikt analog versus digital, also das Grundgerüst der Story um den Geheimverbund Spectre, das neu gegründete Ministerium Center for National Security und das drohende Auslaufen des 007-Programms, verknüpft mit den Schatten Bonds Vergangenheit, ist holprig und, wie ich finde, ja fast schon zäh erzählt.
Zumal eigentlich dieser Konflikt, der im Prinzip sehr interessant ist, ja, das wurde ja alles schon mal erzählt. Also in Skyfall viel spannender, auch Mission Impossible, der letzte Film, hatte genau dieses Thema. Das ist, wie sagt man so schön, für mich auserzählt. Und der Bösewicht, also Christoph Waltz, der bleibt hier auch extrem unter seinen Möglichkeiten.
Wenn es hochkommt, hat er ja maximal 3 bis 4 Auftritte in diesem Ausstattungsfilm, in dem das Budget wirklich ins Production Design floss. Das sieht man in jeder Sekunde. Aber Waltz, der steht den halben Film über im Schatten, ist nur angerissen zu sehen und spielt für mich, als hätte er so eine Latexmaske von sich selbst an und verkommt zur Karikatur. Er allerdings, er selbst, sieht eine Tiefe in seiner Figur, die ich nicht finden konnte.
Also ich interessiere mich eigentlich für die Charaktere, die ich spiele und deswegen will ich nicht immer so an der moralistischen Oberfläche entlang ditschen. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt nicht so viel sagen, weil es Geheimnisse zu wahren gelte, sondern einfach, weil der filmhistorische Zusammenhang, den sehe ich schon auch, so ist es nicht. Mit dem kann ich aber tatsächlich als Schauspieler nicht viel anfangen.
Ja, in der Filmgeschichte wird sein Bösewicht allerdings einer der blasseren bleiben.
Dahingegen, finde ich, ist er Daniel Craig ihm als Bond doch sehr verankert inzwischen in diesem Mythos und es liegt auch nicht an ihm, also denke ich zumindest, dass Spectre kein großer Wurf geworden ist.
Nee, ich mag ihn auch als Bond. Und er bringt auch für diese Figur so ein bisschen was Proletarisches zurück, auch durch seine Körperlichkeit und sein Spiel. Die stärksten Szenen sind für mich die, wenn er mit QM oder Miss Moneypenny Szenen hat, wo also aus Bond ein Team wird. Und Craig selbst sagt, Bond hat viele Facetten, die ihn zu einer spannenden Figur machen, vor allem für ihn als Schauspieler.
People talk about the psychology of this part and things, but I just think there's room for it all. We joke, there's lots of great jokes in this movie, there's lots of kind of lightness, but there's heavy moments as well and there's romance and sex and cars and suits and guns.
Es gibt leichte Momente, es gibt schwere Momente, es gibt Romantik, Sex, Autos, Waffen, also all das, wovon Männer träumen.
Wir hatten 6 Bond-Darsteller bisher. Daniel Craig hat jetzt hier also den 4. Film vorgelegt und eigentlich wäre das Ende, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen oder zu verraten, gar kein schlechter Abgang, finde ich. Und es gibt verschiedene Gerüchte. Was sagt er denn nun selbst dazu?
Ne, es gab dieses Gerücht, er habe in einem Interview gesagt, er wolle sich eher die Pulsadern aufschneiden, als nochmal Bond zu spielen. Das allerdings war vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und er hat es direkt zu Beginn des Interviews, da hat er wirklich noch nicht gesessen, gesagt und versucht, das Ganze klarzustellen.
Well, I did an interview 2 days after I finished shooting where the interviewer said, would I do another Bond movie? And I said, if you read the quote, as of right now, I'd rather slash my wrist.
2 Tage nach den Dreharbeiten war er einfach zu fertig, aber selbst jetzt mit Abstand lässt er sich alles offen.
I don't know, I really don't know. I've just spent 2 years of my life on this movie and it's been joyous. But after we've done with this and I just don't want to think about it for a while.
Er macht jetzt erstmal Urlaub, es sei es ihm vergönnt und Barbara Broccoli, Produzentin und sowas, ja wie die Bond-Mutter, will allerdings alles dran setzen, Craig als Bond zu halten und wenn das denn so sein sollte, würde ich mir hoffen, dass der nächste Bond, also dieser Jubiläums-Bond, der 25. besser wird als Spectre.
Ach nein, ich danke dir ganz herzlich, wir wissen es gar nicht so genau, ob es diesen Jubiläums-Bond mit Daniel Craig geben wird, was wir aber eben wissen ist, Anna, dass dieser neue Bond, Spectre, eben doch ziemlich zäh geworden ist, langweilig und blutleer. Nun ist er also da und im Kino zu besichtigen. Vielen Dank dir und herzliche Grüße nach Potsdam.
Wir sind live vor Ort beim Festival des osteuropäischen Films hier in Cottbus in der Stadthalle und haben jetzt die große Freude und Ehre, zum einen einen hochbegabten Regisseur hier bei uns begrüßen zu dürfen, der mit seinem ersten Spielfilm, ausgewachsenen Spielfilm, schon den wichtigen Regiepreis gewonnen hat in Carlo Vivari. Dieser Film heißt Bye Bye, ist auch hier zu sehen und zwar morgen um 12 natürlich außerhalb der Konkurrenz, denn der Regisseur ist außerdem auch Mitglied der internationalen Jury und das ist natürlich logisch, wenn dann der Film läuft, dann soll man ihn einfach sehen und genießen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Avishai Morena. Hallo, willkommen. Erstmal. Hallo.
Willkommen, vielen Dank.
Du kommst aus dem Kosovo, hast aber in Deutschland studiert, also in Köln, sprichst also hervorragend Deutsch und lebst ja auch, glaube ich, hier oder dort. Wie ist das?
Also ich leb in Deutschland seit über 20 Jahren.
Also du bist ein deutsch-bosnischer Regisseur, könnte man sagen. Und diese Geschichte, die du erzählst, um erstmal über den Film ganz kurz zu reden, die führt uns zurück in die 90er Jahre im Kosovo, ist die Geschichte einer Flucht auch, wenn man so will. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich den gar nicht so als historischen Film irgendwie gesehen, zumal du das ja auch sehr zurückhaltend erzählst, finde ich, den historischen Umstand, sondern als einen ganz aktuellen Film irgendwie. Das konntest du vielleicht beim Machen des Films noch gar nicht ahnen?
Also ich hab mit dem Film sehr früh angefangen, ich habe 2007 damit angefangen. Und der Film, also es wird so eine Geschichte der Flucht. Ich habe das aber allerdings immer als Vater-Sohn-Geschichte begriffen. Und ich denke, also das war eine große Frage, ob wir Jahreszeiten oder irgendwas einblenden. Letztendlich haben wir uns dagegen entschieden, wo ich sehr froh bin. Allerdings der politische Kontext im Kosovo in der Zeit war ein sehr besonderer. Und ich denke, Leute, die das kennen, also es spielt unter Milosevic, werden das schon verstehen.
Also der Name fällt auch irgendwann mal, also der Vorname, glaube ich, von ihm wird mal kurz erwähnt. Aber wichtig fand ich eben, was du gerade sagst, dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Der Junge, ein kleiner Junge, ist ihm da und der Vater will immer weg, will ihn immer wegstoßen. Aber es ist so eine innige Bindung bei dem Jungen. Er entwickelt eine wahnsinnige Kraft. Wo kommt das her? Er will immer dabei sein und er reißt ihm ja sogar hinterher. Woher kommt diese Energie und auch dieses Zielstrebige?
Also ich hab den Vater eigentlich nie so verstanden, dass er den Jungen wegstößt. Es war ganz üblich zu dem Zeitpunkt und auch jetzt, man weiß, wie gefährlich so eine Reise ist, dass man eigentlich, das haben sehr viele Familien so gemacht, dass erstmal jemand vorgeschickt wurde, um zu gucken, was überhaupt auf einen zukommt. Allerdings, dass die Beziehung so ist, wie sie ist, ich hab den Vater mehr als eine Art Wertesystem verstanden und den Vater als Teil der Identität des Jungen. Insofern, dass das Wegbrechen der Vaterfigur war auch Wegbrechen seiner Identität und so.
Dieser Junge hat eine wahnsinnige Kraft. Also wer von den beiden ist das hier eigentlich? Das ist der Val.
Das ist Val Maloko.
Das ist also dieser Junge, der also nur mit seinem Gesicht, mit seinem Blick auch sowas wahnsinnig Konzentriertes hat. Und der hat offenbar jetzt eine richtige Karriere vor sich. Oder hat er auch schon eine hinter sich? Hat er schon was gemacht vorher?
Nee, also wir haben sehr aufwendig gecastet. Es war klar, dass der ganze Film mit dem Jungen fällt oder steht. Und wir haben ihn dann in eine Schule gefunden. Und letztendlich, das war seine erste Rolle natürlich. Und als wir die internationale Premiere in Carlo Vivari hatten, ging es eigentlich weiter mit ihm, so dass er irgendwie bei einer sehr groß budgetierten und produzierten US-Serie in 2 Episoden mitgespielt hat. Und da, jetzt dreht er mit Daniel Brühl und einer Schauspielerin, deren Namen ich immer vergesse. Jedenfalls ist sie 2x für einen Oscar nominiert. Oh ja. Okay. Und sie drehen Zookeeper's Wife, ist eine zweite Weltgeschichte. Und genau.
Also aus dem wird noch richtig was werden, nicht zuletzt durch deinen Film eben auch. Und doch eine Sache, was mich auch so beeindruckt hat, war, dass der so viel andeutet. Also man versteht das schon, es gibt auch so Sprünge und so, man kann auch manches erst im Nachhinein dann verstehen. Also deine Erzählweise ist eine sehr zurückhaltende, die dann die Identität, finde ich, der Figuren sogar noch verstärkt. Also du hast auch den Mut zur Auslassung gewissermaßen.
Also ich meine, wir reden von einem 10-jährigen Jungen so, und es ging irgendwie darum, also mein Versuch war irgendwie so menschlich und so sehr glaubwürdig wie möglich an die Figuren in all der Hässlichkeit und all der Schönheit nahe zu kommen. Und
er versteht ihm auch nicht alles, nicht? Also wir verstehen oft nur das, was er versteht, ne?
Ganz klar, aber das ist ja auch so, wie man das als Kind erlebt. Also man versucht seine Umgebung in irgendeiner Weise zu deuten und so.
Bye-bye, also morgen hier zu sehen in Cottbus im Weltspiegel, also nochmal eine Vorführung kann ich Ihnen hier nur empfehlen. Da hinten sind tatsächlich Leute, die sind jetzt endlich mal nach Cottbus gekommen, haben uns seit Jahren im Radio gehört bei Radio 1, haben gesagt, jetzt müssen wir mal aus Berlin hinfahren, dieses Festival genießen. Dafür vielen Dank für das Vertrauen. Es hat Jahre Arbeit gedauert, aber immerhin, wir haben es dann geschafft, die herzuholen. Freut mich sehr, morgen um 12, dann bitte unbedingt den Film sehen, der hoffentlich auch ins Kino kommt.
Der wird Mitte März ins Kino kommen.
Dann in Deutschland auch zu sehen. Das hält sie aber nicht davon ab, morgen schon mal hinzugehen. Aber nun natürlich noch die Frage aller Fragen. Du warst ja zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in einer Jury mit übrigens nur Regisseuren und Regisseurinnen. Ich stelle mir das nicht so leicht vor, weil jeder Regisseur weiß natürlich ganz genau, was er will.
Ja, also es war für mich unglaublich aufregend. Wir hatten nur das Glück, dass alle Regisseure und Regisseurinnen wirklich sehr nett waren und teilweise extremst unterschiedlicher Meinung waren, also wirklich sehr unterschiedlich. Aber wir mögen uns immer noch und es war wirklich sehr nett und für mich extremst bereichernd, also sehr bereichernd, überhaupt so ein Prozess zu erleben.
Der Diskussion ist ein hochdotierter Hauptpreis, 25.000 Euro. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man eben auch weiterarbeiten kann, dass man dann doch so viel Geld bekommt. Aber die Frage ist eben auch nochmal, bist du jetzt zufrieden mit dem Ergebnis? Ist auch immer etwas Kompromiss dabei?
Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. So.
Das war so ein leichtes Zögern.
Nee, ich habe sehr wenig geschlafen, weil ich ziemlich viel drüber nachgedacht habe und bin heute wach geworden und auch nachgedacht habe. Ich finde, es gab wirklich unglaublich gute Filme, also wirklich sehr, sehr gute Filme. Und wir haben sehr viel gesehen. Wir haben am ersten Tag 5 Filme gesehen und dann ging es einfach so weiter. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden so.
Es war auch ein sehr vielfältiges Programm. Es gab so unterschiedliche Genres, also schwer dann das zu vergleichen. Da hinten sitzt ja die Hannelore Haider, das ist die Frau, die den ganzen Wettbewerb für uns durchgesehen hat und nachher dann mal so ihre Prognosen abgeben wird. Du weißt natürlich schon, wer gewonnen hat. Wenn ich sagen darf, ich weiß es auch. Aber ich werde es Hannelore nicht sagen, damit sie völlig unbefangen hier einfach dann mal so ihre Meinung sagt.
Also du weißt es auch, oder?
Ja, irgendwie spricht sie dann doch rum. Aber ich sag nichts.
Also
wir dürfen nichts sagen.
Hoch und heilig verboten, irgendwas zu sagen.
Ja, natürlich, darum sagen wir hier auch nichts. Aber spricht sie dann irgendwie doch rum.
Wie kam das zu Ihnen durch?
Das sage ich nicht verraten. Es ist einfach so. Es ist bei so einem überschaubaren Festival, es spricht sich rum, aber du wirst sehen, es ist absolute Stille. Und es wird dazu nichts gesagt. Sonst wird nur das Künstlerische hier beurteilt, ganz unabhängig von dem, was die Jury entschieden hat. Aber ich kann sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich freue mich jedenfalls heute Abend, die Preisverleihung, die Lubina wird also verliehen. Und ich verdanke diese Informationen nicht dem Mann, der jetzt hier steht, denn der hat geschwiegen wie ein Grab, zumindest was die Entscheidung betrifft. Herzlichen Dank nochmal, Visa Morina, morgen um 12 Uhr seinen Film Babina. Dankeschön. Ja, hallo und willkommen nochmal. Bis morgen läuft das Festival, morgen ist dann der Publikumstag, aber wenn Sie es nicht mehr schaffen herzukommen, so in den nächsten Tagen, bis Ende November zum Beispiel, lohnt es sich auf jeden Fall nach Cottbus zu kommen, weil im Rathaus eine wunderschöne Fotoausstellung vom Fotografen dieses Festivals, seit vielen Jahren ist er hier tätig, Thomas Goethe, und hat eben die wichtigen Gesichter dieses Festivals seit Jahren aufgenommen, sehr schön, sehr persönlichen Momenten, finde ich, hat er es geschafft, immer so das Wesen der Leute zu zeigen. Da sind sehr berühmte Menschen dabei, wie István Czábor zum Beispiel, es ist ja der Ehrenpräsident dieses Festivals, war auch in diesem Jahr hier zu Gast, hat in unserer Lounge hier, in unserer Radio 1 Lounge, dann eben so aus seiner Werkstatt ein bisschen geplaudert. Der ist dabei, aber eben auch Branko Schmidt, eine Regielegende aus Kroatien, in diesem Jahr auch im Wettbewerb vertreten. Sauerkirschen wird nachher hier auch Rede und Antwort stehen. Also das kann man noch alles sehen bis zum Ende dieses Monats im Rathaus. Eine ganz wunderbare Fotoausstellung mit den Gesichtern dieses Festivals. In dieser halben Stunde allerdings wollen wir reden über einen Film, der ist hier nicht in Cottbus zu sehen, sondern ganz normal im Kino. Die Schüler der Madame Anne, eine wahre Geschichte für mit uns nach Frankreich und erzählt, wie man eben mit jungen Leuten arbeiten kann, ihnen das Geschehen, das Grauen auch des Dritten Reiches nahebringen kann, ohne sie in so üblicher Weise zu überwältigen, zu beballern, vielleicht auch einzuschüchtern, sondern indem man sie so zur Aktivität bringt. Und wie das funktioniert, das hat Madame Anne ausprobiert und daraus ist ein Spielfilm geworden. Mehr dazu gleich nach Mia, Tanz der Moleküle. Stellen Sie sich eine Schulklasse vor, irgendwo am Stadtrand von Paris in einem sozialen Brennpunkt, 11. Klasse. Wir haben da also eine bunte, multikulturelle, auch multireligiöse Mischung in einem Film mit dem Titel Die Schüler der Madame Anne. Da beginnen diese Schüler plötzlich, sich selbst neu zu entdecken. Es ist eine wahre Geschichte, die da erzählt wird. Es ist eine sehr berührende Geschichte und vor allem eine Geschichte, die uns mitten hineinführt in die großen Fragen nach Bildung, nach Erziehung. Wie kann man mit jungen Menschen umgehen? Dieser Film ist das Werk einer sehr bekannten Regisseurin aus Frankreich, die wir auch schon gut kennen durch den Film Willkommen in der Bretagne. Jetzt also ihr neues Werk, Die Schüler der Madame Anne. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist, Marie Castille-Mansion-Charles. Hi and welcome. Good to have you here. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Und es ist ein ganz besonderes Projekt, weil es eben auf Tatsachen basiert, weil diese Klasse wirklich existiert, weil das, was die eben gemeinsam erleben, wirklich auch stattgefunden hat. And I'm very happy and very proud that we have one of the authors of the script here and he's also one of the main actors. So hi and welcome, Ahmed Dramé. Good to have you here.
Welcome.
Also vielleicht können wir erstmal kurz beschreiben, was in dieser Klasse eigentlich passiert, was das Besondere ist, was dieses gemeinsame Projekt ist. What kind of project do they have?
It's a class, yes, that as I could understand in your German, multicultural, multi-religious, it's a very weak class. Their level is weak and they're not very motivated by school and education in general. And they were lucky enough to have this teacher, history teacher, who in real life is exactly like that. Her name actually is Anne Anglès, also Anne. That's why I took the first name of Anne. And she's a teacher who never gives up. She really believes that education is at the heart of everything. She is a tenacious young woman. She wants them to get out of her class better than when they came in.
Also es ist eine sehr schwierige Klasse, wirklich auch eine sehr schwache Klasse, was so das Leistungsniveau betrifft, mit großen Problemen an dieser Klasse, gibt es also eine Menge Konflikte. Und dann gibt es eben diese Geschichtslehrerin. Also Anne ist auch ihr wirklicher Vorname. Der wurde also hier übernommen, eben gespielt von Ariane Ascaret. Und diese Lehrerin ist sehr engagiert. Also sie hatte große Ideale. Sie ist eine sehr kraftvolle Frau und eine sehr hingebungsvolle Lehrerin. Und sie ist einfach der Meinung, wir müssen versuchen, dass diese Leute, diese Schüler aus der Klasse anders rauskommen, als sie hineingegangen sind. Also wir müssen wirklich eine Veränderung irgendwie erzielen.
So at some point she decided to try one last thing and it was this contest. It's a contest that happens every year in France. Mm-hmm. It's the biggest educational contest. It's a government thing. And it's been created after the Second World War. And each year there's a subject either about résistance or déportation. That year in particular, the subject was about children and adolescents. And she said, okay, let's try to do something together because that's what was lacking most of all between them is that those are kids who were together, but were not together. They would not speak together. They would not interact together. And then she wanted a project that would actually try to make them work together.
Also ihre Idee war eben, um diese Klasse eben einfach voranzubringen, dass man ein gemeinsames Projekt eben erarbeitet, und zwar auf der Grundlage eines Wettbewerbs, der also seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Frankreich in jedem Jahr stattfindet. Das ist also organisiert von der Regierung, also eine ganz offizielle Sache. Und da gibt es immer verschiedene Themen. Also es geht um den Widerstand, die Resistance oder eben die Deportation, den Holocaust. Und sie, in diesem Jahr war es eben das Schicksal von Kindern und Jugendlichen im Holocaust. Und sie entscheidet sich eben mit der Klasse gemeinsam, dieses Thema zu erforschen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, damit man etwas Gemeinsames hat. Denn die sitzen in der Klasse zwar alle gemeinsam, aber sie sind eben nicht unbedingt eine gemeinsame Gruppe. Nicht? Sie leben nicht zusammen, sie sitzen einfach nur zusammen. Ahmed war eben in dieser Klasse. Das ist also auch zum Teil seine eigene Geschichte. Und also was hat sie dann gemacht? Was war ihr Trick? Wie hat sie das geschafft? Dass man sieht ja im Film, dass ihr irgendwann alle dann wirklich mal sehr beeindruckt seid und dabei seid und diese Schicksale an. What was your way?
There's a saying in this movie, who is, tu sais, en apprenant l'histoire, et donc forger à l'heure, tu peux le traduire?
Uh-huh. Amit says that there's a line in the movie that says, when you learn history, you make your own history.
Also, es gibt einen Satz im Film, da heißt es mal, wenn man die Geschichte lernt oder etwas über die Geschichte lernt, lernt man etwas über seine eigene Geschichte.
Yes, I think that the story is now one of the part of all of my
fellow students, my student friends,
a big part of my story.
Also auch für ihn ist es ganz wichtig geworden und für die anderen, für die Freundin seiner Klasse eben ist diese Geschichte so wichtig geworden. But why did it work so well? We can see it in a movie. Warum hat es denn so gut geklappt? Im Film sieht man es ja auch.
I think this kind of project is, you know, part of what we call pédagogie de projet. It means that it puts the student at the heart of things instead of being surrounded by, because they know about Holocaust. It's like they're surrounded by it, you know, by films, by news, by documentaries, by, you know, you name it. You feel like they're aware of it, but they're not. They don't have a grasp on it. They're not part of it. This project in particular put them at the heart of it. It suddenly they became the historians. They became the one who were active about history and not passive. They didn't feel like they, you know, people were telling them, you have to learn this. They were actors in it, and it changes everything. That's the greatest thing about teaching, is that suddenly around, you know, along the movie, she speaks less and less, and they speak more and more, you know?
Also sie hatten eine ganz besondere Methode, wirklich eine sehr fortgeschrittene Methode, um damit umzugehen. Und das hat Marie-Castine beschrieben, nämlich sonst, wenn es um den Holocaust geht, die Kinder wissen das ja. Die jungen Leute wissen eigentlich wahnsinnig viel. Sie sind ja umgeben von Geschichten, von Filmen. Sie kennen das eigentlich alles. Aber es wird ihnen beigebracht, sie bleiben draußen. Und hier geht es darum, sie mit hineinzuziehen, also Emotionen zu entwickeln, sie selbst auch zum Gegenstand dieser Geschichte zu machen, damit sie wirklich einsteigen können und nicht einfach nur von außen es betrachtet, dass man sie nicht nur einfach belehrt, sondern dass sie selbst eben zu Akteuren werden. Und das ist eben auch der Trick dieser Lehrerin, nicht, dass sie also die Kinder mit hineinnimmt und dass sie selber immer weniger spricht. Im Prozess der Annäherung an den Holocaust spricht sie selbst immer weniger und die Kinder sprechen immer mehr, beziehungsweise die Jugendlichen kommen immer mehr mit hinein. Und das ist eben genau der Weg, den wir im Film sehen können, dass sie eben etwas verstehen. Die Schüler der Madame Anne, ein Bildungsexperiment in Frankreich mit einem sehr glücklichen Ausgang, mit tiefen Einsichten. Wir reden auch gleich weiter über dieses Werk. Bei uns im Studio ist Marie-Castine Mansion-Char. Sie ist die Regisseurin von Die Schüler der Madame Anne. Der Originaltitel übrigens im Französischen, also übersetzt, ist Die Erben, was ein sehr kluger und sehr schlichter Titel ist, weil er zeigt ihm, dass diese jungen Leute die Erben sind dieser Geschichte, dass sie die Geschichte für sich annehmen müssen. Und einer der Darsteller und der Drehbuchautor ist ebenfalls bei uns zu Gast, Amit Drame. What was for you, maybe, Amit, the most important point? Maybe imagine in a movie you can see the talk with the Holocaust survivor. Is it a real survivor or an actor?
Yeah. No, Leon was the real guy, yes.
Also im Film sieht man eben einen Überlebenden des Holocaust, der mit 15 deportiert wurde. Und es ist ein sehr bewegender Augenblick im Film. Es ist offenbar der wirklich echte Überlebende. Und ich könnte mir vorstellen, eben Amit, dass das auch für euch ein besonders wichtiger Punkt war. It was probably for you also very important to meet him.
Yes, it was very important to meet him because Leon is a very, very great person and its speech is very sensational. And Leon was one of the most important part of this national test.
Leon was actually the one the camp survivor who spoke to Amit's class, real class.
Yeah.
And it was important for me that Leon would accept to come and testify for the movie, to do the same thing, because he's a very charismatic person. No, it would have been impossible to have an actor, you know. I think it's very important that it was Leon.
We can see how touched everyone is in the class again. Also Amit hat nochmal gesagt, das war auch für ihn ein ganz wichtiger Punkt, eben Leon zu treffen, diesen Überlebenden. Das hat ihn sehr geprägt und die Regisseurin ergänzt ihm auch nochmal, es wäre eigentlich unmöglich gewesen, einen Schauspieler dafür zu nehmen. Sie war sehr dankbar, dass er eben nochmal mitgemacht hat. Er war damals auch derjenige, der in der Klasse von Amit war, der das eben beschrieben hat, und dass er jetzt wieder im Film ist, das ist so etwas wie auch wie ein Gütesieger, nicht? Also er bezeugt jetzt sozusagen diesen Weg.
I thought it's such a positive story, and we need stories like that, because it's school is such an important part of our lives. We go for so many years, and often in France, I don't know if it's the same in Germany, but teachers are not recognized, I think, to the level of their investment, you know, in life. I think that most of the time they're not recognized at the just value, I think, of what they do. So this was my way of actually recognizing that incredible job.
Sie wollte einen positiven Film machen. Überhaupt wollte sie einen Film machen, um das mal zu verstehen, was da passiert und auch den Anteil eben von Lehrern zu würdigen, was nicht oft genug passiert, an der Bildung eines Menschen, eines jungen Menschen, was sie also alles tun, welchen großen Einfluss sie haben auf die Entwicklung von Menschen. Das wird gar nicht oft genug gezeigt und gewürdigt und das wollte sie mit ihrem Film eben auch tun. Nun, Ahmed, ist das dein erstes Drehbuch, das du geschrieben hast, auf Grundlage deiner eigenen Erfahrung? Du spielst ja auch selbst mit im Film, also man sieht dich auch. Was war das für dich? How old are you, by the way?
22.
Also 22, it's your first script, you are playing one of the main parts in the movie, so what kind of experience was that for you to play your own life in a way?
It was a very, very good experience. So after I saw one of this movie entitled Ma Première Fois, I really liked this movie and I say, whoa, I want to meet this good director and script and producer. I sent a mail to Marie-Casti. Marie-Casti received me in this office. We talk 2 hours and talk about my scholarity, my friends, my family, all of me.
And when I met with him, he told me his real story. Mm-hmm. And I thought that was amazing.
Also Ahmed selbst ist ja in Kontakt getreten mit der Regisseurin und er hat ihm wirklich eine E-Mail geschickt und das Skript und sie war dann davon doch sehr beeindruckt. Sie haben sich getroffen, sie haben lang miteinander gesprochen, das haben sie gerade beide erzählt und sie hat seine Familie kennengelernt, seine Freunde und sie haben dann das Drehbuch schon verändert, also gemeinsam dran geschrieben, ein Drehbuch draus gemacht. Aber diese Initiative, die ging von Ahmed aus. Last question. I really love and we have to praise her, the main actress. She's amazing. Ariane Ascaride. And I love all the movies she did with her husband. She did a great job in that movie because she is so modest. She is a star, but not in that movie. Mm. She's really serving you. And was it difficult to have a professional, famous actress and non-professional actress like you to work together? Also, ich muss noch mal ganz kurz rühmen, Ariane Ascaride, die eine wunderbare Schauspielerin ist, im Film ihres Mannes ja vor allem sehr berühmt geworden ist, ein wirklicher Star. Sie spielt sehr bescheiden im Film, sehr zurückgenommen, lässt den Schülern viel Raum, aber war es nicht trotzdem schwierig, eine professionelle Schauspielerin zu haben und dann eben diese jungen, nicht professionellen Schauspieler?
Well, it was a very big challenge for her and I think she didn't realize that it would be such a big challenge because she had to become a teacher, really. That was like a unknown zone for her. You know, it had nothing to do with the way that she had acted before, because suddenly she had to play her part, but she had to be their teacher as well. So in front of these 23 students in front of her, who were with, you know, who came with their spirit and energy and, you know, improvisation, she had to react to that, not as Ariane Ascaride, but as Mrs. Guéguen, yeah, you know, so the first few days were very, very difficult for her. And she says, I could never be a teacher.
Also es war gar nicht so einfach, sagt Marie-Casti, weil Ariane Ascaride ist eine tolle Schauspielerin, aber sie musste hier auch mehr sein, sie musste wirklich Lehrerin sein. Also sie ist in die Klasse hineingegangen und vor diesen 23 Leuten musste sie eben oft reagieren, nicht als Schauspielerin, sondern eben tatsächlich als Lehrerin. Und da waren eben diese 23 Schüler mit all ihrer Energie und dieser Power, die sie so haben. Und da musste sie eben sich verhalten wie eine Pädagogin und sie hat auch gesagt, das hat sie durchaus am Anfang unterschätzt, was da auf sie zukommt, aber sie könnte auch niemals Lehrerin sein.
I think that this character for Ariane Ascaride was not so easy, mm-hmm. but Ariane Ascaride got a natural authority, mm-hmm. and like the classroom was in explosion, Ariane Ascaride go and say, stop it, and all the classroom was right immediately
Also er sagt, Ariane Ascaride hat so eine ganz natürliche Autorität. Also es war schon so, wenn die Klasse verrückt gespielt hat, sie ist reingekommen, plötzlich waren die alle still. Wenn sie gesagt hat, Ruhe, dann haben die Leute reagiert auf sie. Also sie hatte offenbar doch ein Talent als Lehrerin, was wir in diesem Film sehen können. Wie wir überhaupt sehen können in diesem Film, eben wie wichtig es ist, dass man sich hinwendet zu jungen Menschen, dass man ihnen hilft, die Geschichte zu verstehen, weil sie im Prozess dessen eben auch über sich selber sehr, sehr viel lernen. Das ist ja die Geschichte dieses sehr optimistischen Films. Die Schüler der Madame Anne ist jetzt bei uns im Kino zu sehen, ein Film von Marie-Casti Mention-Char, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Merci beaucoup. Und natürlich bei dem Drehbuchautor und einem der Hauptdarsteller Ahmed Dramé, von dem wir hoffentlich noch viel hören. Thank you very much. Merci beaucoup. Auch seit vielen Jahren dabei hier in Cottbus und lässt sich kein Festival entgehen. Meine liebe Kollegin Hannelore Heider, dich einmal herzlich grüße.
Hallo.
Hannelore. Hallo. Hannelore hat sich den ganzen Wettbewerb angesehen. In diesem Jahr 12 Filme. Das schwankt ja immer so zwischen 10 und 12. Mhm. Diesmal sind es also 12. Insgesamt übrigens etwa 200 Filme, darunter 18 Welturaufführungen. Also in Cottbus kann man wirklich einen Blick bekommen für das neue, für das aktuelle osteuropäische Kino, Hannelore. Und 12 Wettbewerbsfilme. Wir werden über einzelne Filme natürlich reden, über Themen. Das ist ja auch ganz wichtig zu sehen, was bewegt die Leute da. Aber erstmal so dein Eindruck insgesamt, also der Wettbewerb lässt sich in diesem Jahr genremäßig überhaupt nicht auf einen Punkt bringen.
Nein, er ist wirklich, es gibt richtige Komödien, zwei zumindest, die sind natürlich wie immer, wenn es um Osteuropa geht, so ein bisschen morbid, so ein bisschen melancholisch, es wird nicht so befreiend gelacht, aber trotzdem, wir hatten Komödie, wir hatten einen Horrorfilm, wir haben einen Thriller, richtig, diese drei Tage im September, wir haben großes Erzählkino und auch solide handwerkliches, also aus Tschechien oder aus Ungarn auch kommen immer wieder Filme, wo man einfach sieht, dass das eine ganz lange Tradition ist im Erzählen. Was mich so fasziniert hat in diesem Jahr an dem Festival ist, dass es so eine große Ruhe und Souveränität hatte. Also ich habe so das Gefühl, wir sind in einer Zeit, in einer Zwischenzeit, irgendwie die Gesellschaften setzen sich langsam nach diesen riesen Umbrüchen, Kriegen und Exaltiertheiten und Polen zum Beispiel, alle mussten in die Welt, keiner blieb mehr zu Hause. Inzwischen kommen sie irgendwie alle wieder und kommen auch zu sich und erzählen über Probleme, die jeder Mensch hat, der ins Kino geht. Also eine junge Frau, die hat sehr zeitig ein Kindchen bekommen aus Ungarn und möchte das gerne aus dem Waisenhaus eben wieder haben, was sie für Anstrengungen machen muss, um wieder eine geachtete Mutter zu sein. Oder eben der allerschlimmste Fall, Worst Case, da hat eben eine junge Frau, die sich gerade schrecklich verliebt hat, hat die Diagnose Brustkrebs bekommen, muss diese lange, qualvolle Chemotherapie machen. Es sind so, ja, so ruhige und menschliche Themen und man merkt, dass sich eine große Aufregung gelöst hat irgendwie. Aber ich habe so das dumme Gefühl, das ist so auch wieder die Ruhe vorm Sturm. Mhm. Nächstes Jahr werden wir schon wieder Filme bekommen, die ganz anders sind.
Aber Hannelore, Rückkehr ist ein interessantes Stichwort, weil in drei Filmen allein ist mir aufgefallen, Filme, die aus den ehemaligen jugoslawischen Republiken kommen, da kommen Leute ganz buchstäblich wieder zurück in ihre Heimatdörfer, ihre Heimathäuser, oft noch mit den Spuren der Zerstörung konfrontiert. Aber es ist so ein immer wiederkehrendes Erzählmuster.
Ja, drei Filme und das sind ja immer die Filme, ich sage jetzt mal aus diesem großen Krisen- und Kriegsgebiet Balkan, die eigentlich die stärksten Emotionen transportieren. Das ist so, das sind ja Einschnitte, die Menschen treffen, die wir uns gar nicht vorstellen können zum Glück. Und während wir noch in den letzten Jahren so erstaunt waren, dass es keine Erzählung mehr über den Krieg gab und wenn das keine Schuldigen benannt wurden, sondern dass jeder auf sich geguckt hat, ist es jetzt wirklich das große Thema Ankommen. Wir haben also drei Filme aus dieser Region, Sauerkirschen, Mittagssonne und auch drei Tage im September, wo Menschen einfach zurückkehren und so die Hoffnung haben, sie können nochmal anfangen, da, wo sie vor 20 Jahren vor dem Krieg aufgehört haben. Und diese Filme sind traurig, weil es geht nicht. Es muss ein völlig neues Leben sein. Da kommt ein altes Ehepaar in ein Dorf und fängt wieder an, die Dächer zu decken. Und man weiß, sie sind vertrieben worden. Die Nachbarn helfen ihnen zwar, aber sie reden auch mit niemandem. Da ist es aber auch ein einfaches Beziehungsdrama zwischen zwei alten Leuten.
Das ist der Film Sauerkirschen übrigens von Branko Schmidt, der hier auch gleich im Rede und Antwort stehen wird.
Okay, über diesen dann brauche ich nicht
also
so
ein Altmeister des kroatischen Kinos. Ja.
Mittagssonne ist vielleicht der schönste Film für mich gewesen auf dem Festival. Muss man sich vorstellen, es wird eine Liebesgeschichte erzählt und 10 Jahre später wird wieder eine erzählt und 10 Jahre später wieder in Serbien, Kroatien, also auch in so einem Gebiet, wo viel Flucht und Vertreibung stattgefunden hat, sind immer dieselben Schauspieler, die das spielen und trotzdem sind es nicht dieselben Figuren. Also es ist keine chronologische Erzählung. Es ist vor dem Krieg, es ist kurz nach dem Krieg und es ist heute. Mhm. Auch hier ist eigentlich der Krieg nicht im Film, aber er ist immer da. Er ist einfach immer da und das ist also für mich wirklich der absolute Favorit. Bei diesen Filmen, wo wir vorhin gesagt haben, die so über normales Leben in Osteuropa erzählen, würde ich zum Beispiel diesen tschechischen Film Familientreffen absolut favorisieren. Man kann jetzt leider nicht, wir haben nicht die Zeit, genau zu sagen, was in dem Film alles passiert, aber es ist so eine normale Familie. Die Kinder mögen die Eltern nicht, die Eltern mögen die Kinder nicht und die machen große Reisen. Die Kinder sind froh,
dass die Eltern jetzt mal einen Segelturn machen. Also reich sind sie auch noch geworden. Und dann passiert eben etwas und es wird wieder eine Familie daraus.
Und die das Familie ist mir, könnte auch in Wien übrigens oder in Wien oder natürlich. In Berlin oder sonst wo leben. Ja. Das ist sehr
ein universell. Ganz moderner Film und ein Film, der sehr viel aber über Familie sagt, wie eigentlich alle Filme aus Osteuropa.
Hannelore Heide, erstmal ganz herzlichen Dank dir, dass du das ganze Programm dir angesehen hast und ihr Favorit, das war, glaube ich, ganz eindeutig, ist also Midnight Sun, Mitternachtssonne. Da legst du dich jetzt fest. Wir werden heute Abend mehr wissen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Hannelore Heide. Radio 1 ist live dabei natürlich wieder beim Festival des osteuropäischen Films und versucht Ihnen einen guten Überblick über das zu geben, was wir sehen bei diesem Festival, was uns bewegt hat. Und in diesem Jahr ist ganz auffällig, dass es eine ganze Reihe von Filmen gibt, eben aus der Balkanregion, von den ehemaligen jugoslawischen Republiken. Filme, die erzählen von Menschen, die so zurückkehren, die wieder also die Orte zurückkehren, an denen sie einst gelebt haben und dort wieder versuchen, eine Normalität in ihrem Leben zu finden. Ein besonders berührender, schöner, sehr intim gemachter Film, eigentlich ein Kammerspiel, ist der Film Sauerkirschen, der also aus Kroatien kommt und der stammt von einem Mann, der in Cottbus sehr, sehr bekannt ist, richtig gut vertraut ist, aber zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten ist. Das ist schon sehr interessant. Der war schon öfter hier. Man kann schon sagen, ist einer der großen Meister des kroatischen Kinos und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Branko Schmidt. Good to have you here. Hello, Branko.
Hello.
Sie waren in der Jury schon mal. Es gab eine Retrospektive mit Ihren Filmen und Sie sind hier ein gern gesehener Gast. Ist es jetzt nicht ein bisschen was anderes, etwas seltsam, jetzt auch im Wettbewerb zu sein?
Cottbus is a special place for me after this war in former Yugoslavia. Cottbus was a kind of the window for not only for the Croatian film, but for the films for all region. But in time, this film festival in Sarajevo happened, which was for a while another window. But the place of Cottbus is still very, very important. So I think that Cottbus now is absolutely the most important festival for directors from East Europe.
Also Branko hat erstmal gesagt, er findet es ganz wunderbar, dass es Cottbus gibt, weil gerade in der Zeit eben der Kriege, nicht? Er kommt aus Kroatien, also Balkan, da war Cottbus so etwas wie ein Fenster zur Welt. Nicht? Die Stadt war da, das Festival war da und war eine Möglichkeit, eben die Filme zu präsentieren, vergleichbar etwa mit dem Festival in Sarajevo. Heute ist es eben einfach so, es ist für ihn das wirklich wichtigste Festival für osteuropäische Regisseure hier in Cottbus, also wirklich guter Ort, um diese Filme zu präsentieren, um über diese Filme zu diskutieren, um sie zu zeigen. Und wie gesagt, sein Film Sauerkirschen läuft im Wettbewerb und das finde ich wirklich interessant. Ich habe mehrere solche Geschichten jetzt gesehen, wo Menschen wieder zurückkehren an den Ort, an dem sie gelebt haben. Hier ist es ein sehr altes Ehepaar, es kommt in ein Dorf, zum Teil zerstört im Krieg, ganz offensichtlich, das sieht man ja auch. Und sie beginnen wieder dort zu leben und wieder die Dinge aufzubauen, den Stall wieder aufzubauen, das Dach zu decken. Branko, inwieweit ist das auch eine Geschichte, die was erzählt über das Land, über die Sehnsucht der Menschen nach Normalität in Kroatien? Ich glaube, der Film erzählt auch noch mehr über die Nation vielleicht sogar.
You know, they have an illusion. During the war, they were refugees and they must left their houses and after, I don't know, 5 or 10 years, they are back, they rebuild the house and the idea of old man is that he could continue the life where it stopped before the war. Yeah? But during the time, we understood that this is impossible mission because you can't take the clock back. You can't do nothing. It's illusion, his illusion, that he could make the life the same like it was before the war. And then it's, of course, another subject inside. It's illness. It's getting old. It's a question of love and so on. I think it's a very universal story. And as I see here during the screening, that audience react exactly as I think they will.
Also es ist eben die Geschichte des alten Ehepaares, das kehrt zurück so nach 5 oder 10 Jahren. Eben, sie waren Flüchtlinge, sie sind Kriegsflüchtlinge gewesen, kehren jetzt wieder zurück. Und der Mann vor allem hat diese Illusion, man könnte genau da weitermachen, wo man damals aufgehört hat vor dem Krieg. Es würde ganz schnell alles wieder so sein, wie es früher war. Das ist eine Illusion, das funktioniert eben so überhaupt nicht. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist die Geschichte, die erzählt wird von Krankheit. Nicht? Dann die Frau, sage ich kurz, leidet ja ganz offensichtlich unter Demenz. Also sie vergisst immer mehr, sie verlöscht sozusagen vor unseren Augen. Und er sagt, es ist ein ganz universelles Thema, also Liebe, Alter, Abschied nehmen. Und er hat auch gemerkt an den Reaktionen auch schon hier im Publikum, dass sie ihn genauso verstanden haben, wie er es auch gewünscht hat, dass die Menschen diesen Film verstehen. Denn es ist ein Kammerspiel darüber, wie eine lange Ehe einerseits müde wird, erkaltet, aber ich fand, Branko, der Film erzählt trotzdem auch von Intimität. Es ist ein Film darüber, dass sie sich trotzdem, obwohl so eine Kälte da ist, sind sie sich doch sehr nah und vielleicht lieben sie sich sogar noch.
In this rural part of Balkans, you have this, that in a marriage, the husband is something like a god, and the woman have to follow whatever he said and whatever he do. So he behaved very rude to the lady. He don't recognize that his wife is ill. Then after the old man recognize that his wife is ill, seriously ill or deadly ill, then he start to move his mask. Then you see that his traditional behavior between man and the husband is just a mask that deeply inside he loves her very much and he needs very much. And that's, I think that this story is, everybody could recognize it, because we are living with somebody who is a treasure for long years and we don't understand that we have treasure. But when we start to lose it, then we understood what we had. But it's too late.
Also was wir da sehen, dieses Verhältnis von Mann und Frau, ist sehr typisch so für die ländlichen Gebiete des Balkans. Also da ist der Mann der Gott sozusagen. Die Frau hat sich ihm völlig zu unterwerfen und er beherrscht sie also auch. Und so ist es auch im Film. Und er benimmt sich ja anfangs auch sehr grob ihr gegenüber. Er ist ziemlich fast aggressiv. Und erst in dem Augenblick, wenn er bemerkt, wie krank sie ist, dass sie wirklich eine tödliche Krankheit hat, dass es zu Ende geht, erst in diesem Augenblick beginnt er die Maske der Tradition, des traditionellen Verhaltens von seinem Gesicht zu nehmen und eigentlich auch zu begreifen, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sie braucht. Und überhaupt, wenn man eben einen Schatz hat, man hat einen Schatz zu Hause und man merkt dann eigentlich erst, wenn man ihn beginnt zu verlieren, wie kostbar er ist, wie wichtig einem dieser Schatz ist. Also ein sehr berührendes, ein sehr besonderes Filmerlebnis. Im Wettbewerb dieses Jahrgangs hier in Koppes zu sehen, der Film Sauerkirschen von Branko Schmidt, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und nochmal hallo hier aus Cottbus, eine wunderbare Stadt und ein wunderbarer Gastgeber auch in diesem Jahr wieder für die Gäste aus der ganzen Welt und eine weltoffene, bunte, kulturell vielfältige Stadt. Daran haben auch die beiden rechten Demos überhaupt nichts ändern können, die aber ganz bewusst natürlich während des Festivals hier angesetzt wurden. Das war schon eine klare Provokation. Wir haben auch darüber berichtet, während dieses Festivals waren immer vor Ort. Gestern eine zweistündige Sondersendung hier aus der Lounge, heute unsere ganz normale Filmsendung. Und heute Abend werden ja dann eben auch die Preise verliehen. Die Lubina wird hier also dann vergeben. Wir haben ja schon kräftig spekuliert bei dem Film, den wir Ihnen noch vorstellen wollen in dieser halben Stunde. Da wissen wir, dass der einen ganz wichtigen Preis bekommen hat, nämlich den Silbernen Bären der Berlinale, den großen Preis der Jury. Das ist der zweitwichtigste Preis der Berlinale. El Club heißt dieser Film aus Chile. Pablo Larraín hat uns im Studio besucht und was er über diesen bemerkenswerten Film zu sagen hat, das erfahren Sie dann gleich hier. Es war einer der beunruhigenden, der aufregenden Filme der Berlinale und er hat einen der wichtigsten Preise bekommen, den zweitwichtigsten, nämlich den Silbernen Bären, den großen Preis der Jury. Dieser Preis ging also in diesem Jahr nach Chile, ein ohnehin aufregendes Filmland. Ausgezeichnet wurde einer der wichtigsten Regisseure dieses Landes, hat schon eine Oscar-Nominierung für seinen berühmten Film No. Jetzt also gab es den Preis für den Film Der Club, El Club. Und dieser Film ist nun endlich auch in den deutschen Kinos zu sehen, ein wirklich bemerkenswertes Werk und wir freuen uns sehr, dass er zur Premiere dieses Films, zum Start dieses Films, wieder mal nach Deutschland gekommen ist. Und ich freue mich sehr, dass er wieder mal bei uns im Studio ist. Ich begrüße ganz herzlich den Regisseur Pablo Larraín. Hi, welcome. Good to have you again. Hi.
Hola, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar en este país que nos ha dado tantos regalos y sorpresas al camino.
Ja, vielen Dank auch. Ich bin wirklich sehr froh, wieder in diesem Land zu sein, was mir so viele Überraschungen und Geschenke auch gegeben hat auf dem Weg.
Und jetzt also der Film im Kino, jetzt bei uns zu sehen, ein Werk, das uns schon bei der Berlinale eben sehr beschäftigt hat. Also dieser Club, das können wir vielleicht kurz beschreiben, Pablo, das ist ein Haus irgendwo in Chile, sehr schön gelegen und da sind so ältere Herrschaften, ältere Männer. Wir begreifen langsam, was das für Menschen sind. Vielleicht kannst du das mal schildern. Also ich habe das erst mal anfangen, dachte ich, vielleicht ein modernes Kloster, dann irgendwie sind das ja offenbar Priester. Aber was sind das für Menschen und warum leben diese Männer in dieser merkwürdigen Gemeinschaft in diesem Haus zusammen?
Sí, esta casa
Es gibt einige von diesen Häusern in Chile, aber ich glaube auch weltweit. Und das Sinn, der Sinn dieser Häuser ist, dass man eben Priester, die sich irgendwas haben zur Schulde kommen lassen, quasi aus dem Gefecht zieht. Und besonders damit die Massenmedien oder die Zeitungen, Presse und alles Mögliche sie eben nicht erreichen, keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen können.
Son sacerdotes que han cometido pecados o delitos, como se quiera ver.
Ja, das sind eben Priester, die sich haben, ja, die haben Sünden begangen oder man kann auch einfach sagen Verbrechen. Und damit es eben dazu auch keiner strafrechtlichen Verfolgung kommt, dass es keinen Skandal gibt, hat man diese Leute eben aus dem Verkehr gezogen. Die werden da leben abgeschieden, betreut und man kann sagen, es ist eigentlich so eine Art freiwilliges Gefängnis, damit ihnen eben nichts weiteres passiert.
Also wir schauen hinein in diese Gemeinschaft, wir lernen diese Männer kennen, aber was ich eben besonders irritierend fand, war das, was du gerade gesagt hast, dass sie eben der Gerichtsbarkeit ja eigentlich entzogen werden. Das heißt also, die Kirche sich ja doch anmaßt zu sagen, wir haben unsere eigene Gerechtigkeit und die Gesetze da draußen interessieren uns nicht?
Claro, lo que pasa es que la Iglesia Católica en el mundo.
Das hängt damit zusammen, dass die Kirche sagt, dass ihre Priester eben nicht der weltlichen Gerechtigkeit unterstehen, ich glaube, das ist weltweit so, sondern eben der göttlichen Gerechtigkeit. Und insofern muss auch die göttliche Gerechtigkeit sie bestrafen oder eben aus dem Verkehr ziehen. Und das ist natürlich ganz interessant, weil die Kirche natürlich heute viel mehr an eine Firma erinnert, ein großes Firmengeflecht, als jetzt wirklich an eine Gemeinschaft, die die Seelen retten will.
Pablo, nun ist der Film ganz eindeutig an Kritik an solchen Systemen, an solcher Straflosigkeit. Er verurteilt dieses System, aber er verurteilt eigentlich nicht die einzelnen Männer innerhalb dieses Systems. Also diese Figuren, die wir da kennenlernen, das sind lebenspralle, sehr gut, sehr tief gezeichnete Charaktere, denen man wiederum eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren lässt, im erzählerischen Sinne. Also das ist interessant, nicht? Das System wird verurteilt, aber nicht der Einzelne, der in diesem Haus lebt. Warum ist das so?
Sí, porque son personas y a pesar de que son personas que pudieron haber hecho cosas que son juzgables.
Der Unterschied ist eben, es sind Menschen, es sind Personen und für mich ist wichtig, dass das auch zu unterscheiden, weil ganz egal, was diese Menschen gemacht haben, ich nähere mich ihnen und ich brauche auch irgendwie eine gewisse Sympathie zu meinen Protagonisten und ich muss ihnen auch irgendwie zeigen, wo die menschlichen Seiten sind. Ich zeige natürlich die Abgründe, die ganz hellen und die ganz dunklen Seiten der menschlichen Existenz, aber es geht mir natürlich darum, auch dass die Figuren in irgendeiner Weise sympathisch darzustellen.
Compassion, esa es la clave.
Mit Mitgefühl.
Wie wichtig ist es dann eigentlich zu erahnen, was die nun konkret gemacht haben? Nicht am Anfang steht ja mal so ein Opfer draußen, ein Mann, der so schreit, der ganz offensichtlich missbraucht wurde, möglicherweise von einem Priester dort in diesem Haus. Da ahnen wir also schon, was ein wichtiger Punkt ist. Es gibt auch noch politische Dinge vielleicht, die eine Rolle gespielt haben. Wir wissen es ja nicht immer so ganz genau, wir ahnen es nur. Wie wichtig ist das, da eine Vorstellung von zu haben, von dem Verbrechen, von dem Vergehen?
Claro, lo que pasa es que si la película contara todo y dijera todo, el espectador no tiene nada que hacer ahí.
Wenn wir das alles erzählen würden, diese ganzen, was jetzt jeder Eis konkret gemacht hat im Hintergrund, dann hätte der Zuschauer eigentlich nichts mehr zu tun. Was wir wirklich wollten, ist auch vieles offen zu lassen, damit der Zuschauer auch daran arbeiten kann, es letztendlich mit seiner eigenen Erfahrung, mit seinen eigenen Vorstellungen verbinden kann und dadurch eben was schafft, auch für sich. Und wenn das alles vorher klar wäre, dann wäre diese Interaktion eigentlich nicht gegeben. Also die Theorie des Eisbergs, eben, man sieht die Spitze.
Du wirst ein Pedazo und nicht sabest, was para abajo. Puede tener distintas formas.
Und von dem kleinen Spitze, man weiß nicht, was wirklich drunter ist, wie groß der Eisberg ist und so ist es hier auch.
Pero si chocas contra él, te hundes como el Titanic, sí o sí.
Aber wenn man gegen das was fährt, was man nicht sieht, dann geht man unter wie die Titanic, ganz einfach.
Auf der einen Seite ist also die Außenwelt präsent, zum Beispiel durch dieses Opfer. Sie gehen ja auch manchmal raus, sie haben diese Hunde und veranstalten Hunderennen interessanterweise. Aber auf der anderen Seite ist die Außenwelt ja auch dadurch da, dass es diesen Inspektor gibt. Den wollen wir nicht vergessen, eine ganz wichtige Figur. Also jemand, der hineinkommt in dieses Heim, in dieses Haus und jetzt anfängt zu überlegen, sollen wir es schließen oder nicht? Also er ist sozusagen der von der katholischen Kirche beauftragte Evaluierer, wenn man das mal so nennen kann. Warum brauchst du diese Figur? Also wie wichtig ist sie auch für die Erzählung, vielleicht auch für uns als Zuschauer?
Tiene muy buena memoria, se acuerda de todo.
Was eine sehr gute Erinnerung.
Lo que pasa es que yo pienso que la Iglesia.
Ja, das ist sehr wichtig, diese Figur, weil sie repräsentiert im Grunde um was diese neue Kirche ist. Also diese neue Kirche, wo man sagt, das ist auch was durch den neuen Papst auch. Man sagt, das ist eine Kirche, die offener sein will, die freier sein will, die Gläubigen gleich behandeln will. Die steht gegenüber dieser alten Kirche, die 2000 Jahre alt ist und eben ihre Regeln hat und nichts abgeben will. Und was man natürlich auch sieht, ist diese Kirche, die 2000 Jahre so existiert, die kann man nicht in kurzer Zeit ändern. Da wird man jahrelang lang für brauchen. Die lässt sich nicht in fünf Jahren
verlieren.
Aber hoffst du, dass so ein Film auch was auslösen kann? Also eine Diskussion sowohl eben über solche Strukturen innerhalb der Kirche, wie überhaupt eben über so eine gewaltbeherrschten, unterdrückerischen Strukturen?
Nosotros traemos un problema e invitamos a todos a cargar con él, ¿no?
Ja, wir zeigen natürlich dieses Problem und wollen natürlich auch, dass die, alle, die das sehen, das mittragen, in irgendeiner Weise mitverstehen. Aber was man natürlich immer hofft, ist, dass es in irgendeiner Weise auch eine Art von Reflexion darüber gibt oder vielleicht eine Veränderung der Gedanken. Das hofft natürlich immer.
Der Silberne Bär der Berlinale, also der große Preis der Jury aus Chile, El Club. Sehr intensives, sehr packendes, immer von den Charakteren der Figuren angetriebenes Kino. Ein Film von Pablo Larraín, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke und natürlich herzlichen Dank, Wolfgang Hamdorf, für die Übersetzung.
Danke.
Und dies war es dann von uns live vom 25. Festival des osteuropäischen Films hier in Cottbus. Radio 1 war wieder stolzer Begleiter und Medienpartner dieses Festivals. Im nächsten Jahr übrigens, haben wir gehört, soll es dann noch einen Blick geben, der nochmal eine ganz andere Richtung gibt, nämlich Kuba als einen der filmischen Schwerpunkte dann. Also das Festival weitet seinen Horizont auch immer weiter aus. Sie können am Sonntag nochmal herkommen, also morgen, denn da ist der Publikumstag, sind Sie alle ganz herzlich eingeladen, um die Highlights des Festivalprogramms dann nochmal zu sehen. Die Kritiker und Kritikerinnen sind dann alle längst schon weg. Sie sind dann ganz unter sich, die Cottbusser und Cottbusserinnen und die Fans eben des osteuropäischen Kinos. Hier geht es gleich weiter mit der Arena Liga Live, also die Bundesliga. Da haben wir zum Beispiel die Bayern gegen Stuttgart und die zweite Liga haben wir auch für Sie. Der erste FC Union spielt an der Alten Försterei gegen Nürnberg. Aufregende Sache. Ihnen noch ein wunderschönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
12 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus mit Knut Elstermann.